So, jetzt geht's aber wirklich los. Also ich sag mal so, der wichtigste Mensch, die allergrößte Liebe meines Lebens ist meine Oma Marie. Alles, was ich bin, bin ich durch sie. Sie war etwas absolut Einmaliges. Dass ich ihr Enkel war, gab mir schon früh das Gefühl, auch etwas Besonderes zu sein. Sie ist die Person, die in mir den Keim gepflanzt hat, meinen Träumen zu folgen. Das muss man wissen, wenn andere mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden, dann sind's bei meinen Ahnen Mistgabel und Sahnespritztüte. Oma und Opa Bohlen waren Schweine- und Kuhbauern in der dunkelsten Ecke von Ostfriesland, irgendwo an einem Kanal. Außer Schweinen und Kühen hatten sie noch 11 Kinder. Ich kann von Glück sagen, dass mein Vater ein echter Sturkopf ist und unbedingt Abi machen wollte. Sonst würde ich jetzt vielleicht auch in Gummistiefeln hinterm Deich rumhopsen und an Kuhäutern rummachen oder ich wäre Otto Wakes geworden. Auch ein ziemlicher Absturz. Oma Marie war Hausfrau in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, und flüchtete nach dem Krieg mit Opa Wilhelm, einem Konditormeister, 5 Kindern und einem megamäßig leckeren Rezept für Erdbeertorte in die Nähe von Oldenburg. Opi starb früh an Leberkrebs. Oma Marie war Oma Courage, strickte, häkelte, machte morgens, mittags, abends Essen. Sie konnte das beste Kaninchen auf diesem Planeten, das spickte sie mit Knoblauchzehen, bis es aussah wie ein Igel. Immer wenn der kleine Dieter ein Jahr älter wurde, steckten seine Kerzen quasi nicht im Kuchen, sondern im Karnickel, ihr Geburtstagsgeschenk für mich. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Sie schnitt sich nie die Haare und hinten am Kopf, weiß ich noch, hatte sie so eine Schnecke aus geflochtenem Haar kleben. Von ihr kriegte ich dieses Antennenmäßige, was ein Mensch haben muss, um Komponist zu sein. Vor dem Erfolg hat der Heiland den Schweiß gesetzt. Du sollst immer ehrlich sein. Ihre Schnacks waren meine Werte. Ich sag immer, mein neues Testament stammt nicht von Gott, sondern von Omi. Wenn sie mal was geschenkt bekam, was in unserer Familie 2x in 5 Jahren passierte, bunkerte sie es gleich in der Kommode, für schlechtere Tage, wie sie meinte. Ich halte es seit meiner Kindheit genauso. Anzüge erstmal in den Schrank, alles Teure schnell ab in den Safe und später, wenn ich alles wieder vorholen will, merke ich manchmal, Mensch, ist ja schon total out, das Teil. So liegt zum Beispiel seit Jahren eine 18 Karat Cartier-Uhr so mit dickem Gold drumrum in meinem Tresor. Die kann man jetzt eigentlich nur noch anziehen, wenn man Dealer in Herne Süd werden will und Sätze sagt wie, ey du, voll fett, der krasse Macker. Omi hatte eine russische Seele, erdig, schwermütig, melancholisch. Dieses ganze Moll-Feeling in meiner Musik habe ich von ihr. Herr, geh voran auf der Lebensbahn, sang sie immer mit zittriger Stimme in ihrem Memel-Ecken-Ostpreußen-Akzent, der so angenehm rollt und so ein Wohlfühlen und eine Gemütlichkeit im Bauch macht und den ich noch heute im Ohr habe. Oder sie schimpfte, du Lorbas, du fetter Bocher, das heißt so viel wie du Lümmel, du kleine Schwein. Damit meinte sie mich, ihren Enkel. Vor einem Konzert in Danzig drückte ich mal einer bettelnden alten Mutti 1000 in die Hand, nur weil sie mich irgendwie an Omi erinnerte. Als sie vor ein paar Jahren starb, mein Omi, war das am Grabstein für mich wie 50% von mir selbst einzubuddeln. Könnte ich jetzt wie E.T. in den Himmel telefonieren, wo sie sicherlich dem lieben Gott auch gerade Karnickel brät, würde ich sagen, Omi, ich hab dich so lieb und es vergeht kein Tag, wo ich nicht an dich denke. Eigentlich plante ich auch, an dieser Stelle ein Tempotaschentuch ins Buch zu kleben, doch dies wurde mir vom Verlag untersagt. Nach meiner Oma ist meine Mama Edith die zweitsüßeste Frau von der ganzen Welt, weich wie Yes-Torti, die sich schämt, wenn ich im Fernsehen das Wort geil in den Mund nehme und die sich dann beim Friseur hinter ihrer Frau im Koma versteckt, um nicht drauf angesprochen zu werden. Junge, dafür habe ich dich nicht studieren lassen, sind ihre Worte. Sie sieht aus wie Dagmar Berghoff, nur natürlich hübscher, finde ich. Eine ganz zierliche Person, der man fast einen Keks zustecken möchte, weil sie so wenig wiegt und Beschützerinstinkte im Mann weckt. Ein Journalist schrieb mal unter ein Bild von uns beiden, der mit den Falten, das ist der Sohn. Ach ja, die Falten. Zum einen lege ich mich natürlich, seit ich 18 bin, rigoros in die Sonne. Das hinterlässt natürlich seine Spuren. Zum anderen habe ich aber diese Hans-Bohlen-Kratergene geerbt. Ich habe die Befürchtung, in meiner Familie sind mal Haschpappis eingekreuzt worden, egal. Mein Vater sieht vielleicht nicht aus wie ein Model, dafür hat er einen enormen Charme. Früher fielen die Frauen reihenweise auf ihn rein und natürlich auch meine Mami. Ich war ein Volltreffer. Meine Eltern, also mein Papa war 25, Edith war gerade 18, also meine Mutti, die verabredeten sich nur einmal zum Eisschlecken, schon wurde meine Mama Mutti. Sie heiraten, denn das war natürlich damals unmöglich, Kinder kriegen ohne Trauschein. Bei meiner Geburt schrie sie die ganze Zeit, ich platze, ich platze. Für sie muss es sich angefühlt haben, als ob sie da ein ganzes Haus inklusive Garage und Vorgarten zur Welt bringt. Dabei kriegte sie blutunterlaufene Augen. Ich hatte nämlich schon damals das, was mich heute auszeichnet, eine halbe Wassermelone auf den Schultern. Kaum war 2 Jahre später mein Bruder Uwe geboren, warf mein Vater seinen Job als Beamter im Straßenbauamt Aurich hin und machte sich mit seiner Straßenbaufirma Hans Bohlen Tiefbau GmbH Oldenburg selbstständig. Das Geld für die allerersten Maschinen und Geräte bettelte er sich bei allen möglichen Bekannten zusammen. Abends am Abendbrottisch ging es nur um Preise, Schubkarren, Zementmischer, Walzen, Raupen und Bagger. Gleichzeitig schaufelte sich mein Vater Bratkartoffeln mit extra viel Eiern und Flinsen rein, die Oma Marie für ihn gebrutzelt hatte. Bevor wir anderen uns hingesetzt hatten, war er schon fertig mit seinem Teller. Die Auftragslage war schwierig. Meine Mutter hielt im Büro die Stellung und bekam fast jedes Mal einen Kreislaufkollaps, wenn die Lieferanten den Zement anlieferten und die Preise wieder um 1,5 Pfennig gestiegen waren. Sie feilschte, als ob es um ihr Leben ginge und versuchte wirklich die Moneten zusammenzuhalten, während mein Vater zu ihrem Leidwesen oft zu wenig wie ein Geschäftsmann dachte. Wenn sie mahnte, Hans, diesen Arbeiter musst du wirklich entlassen, der war 8 Wochen krank, außerdem säuft er wie ein Loch, dann brauchte sich der Typ nur hinzustellen und sich ein paar Tränen abzuweinen und schon zerfloss mein Vater vor Mitgefühl. Überhaupt, das habe ich von ihm, da bin ich wie er. Dieses Weichwerden bei Menschen, die schluchzen. Auch mein Papa wäre, glaube ich, auf marodierende Feld-, Wald-, Wühl- und Tränenmäuse reingefallen. Bei all der Arbeit und Anspannung wollte ich meiner Mutter immer zeigen, wie lieb ich sie hatte. Bei uns vor dem Haus hatte meine Oma Rabatten voll mit blauen und gelben Stiefmütterchen gepflanzt. Als ich 2 Jahre alt war, rupfte ich die alle raus, weil mir meine Oma das Märchen von Schneewittchen erzählt hatte und ich keine böse Stiefmutti wollte. Zum Muttertag 1959, ich war gerade 5, hatte ich endlich die Idee für den ultimativen Liebesbeweis. Ich beschloss, meiner Mutter ein bisschen von ihrer vielen Arbeit abzunehmen und unser Haus, Esszimmer, Küche, Bad, einmal komplett feucht aufzuwischen. Als ich nach getaner Arbeit feststellte, dass mein Werk nicht zufriedenstellend glänzte, ging ich zum Kühlschrank, holte die gesammelten Margarinevorräte raus und versuchte damit, alles zum Spiegeln zu bringen. Meine Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen und kriegte einen Schreianfall, worauf ich schon in diesem zarten Alter beschloss, meine Aktivitäten in der Küche in Zukunft auf ein Minimum zu reduzieren. Trotz Arbeiten und megamäßigen Rennklotzen, die Kohle war knapp bei uns zu Hause und wenn sie nicht knapp war, war sie ganz aus. Eines Abends wollten meine Eltern ins Kino und hatten doch nicht mal das Geld für 2 Karten übrig. In meinem Zimmer im Regal stand ein hellblaues Sparschwein, in das mein Onkel Günther und meine Tante Marianne bei ihren Besuchen immer was für mich reinsteckten. Um sich überhaupt mal einen freien Abend leisten zu können, schlich mein Vater in mein Zimmer und erschlug mein Sparschwein, während ich schlief. Ein anderes Mal wünschte ich mir einen tollen Doppeldecker-Tuschkasten mit ganz vielen Zwischenfarben und Extrafach für meine Pinsel. Alle in meiner Klasse, alle, so hatte ich das Gefühl, hatten diese Luxusausführung von Pelikan. Nur ich, Dieter, musste mit der Sparversion aus Taiwan Vorlieb nehmen. Theateraufführungen in der Schule waren der größte Horror. Ich wollte so gern als Held gehen. Alle sollten mich beneiden. Hier, ein Badehandtuch, leg dir das um die Schultern, du bist jetzt Prinz, sagte meine Mutter. Damit war der Fall für sie erledigt. Und ich erinnere mich, es ist noch wie heute, mein erster und einziger Besuch mit meinem Vater im Hallenbad. Ich hatte 2 Albträume. Meine grün-schwarz karierte Badehose, die ich hasste, weil sie so hässlich war, und mich mit allen anderen zusammen umziehen zu müssen. »Kann ich da rein?« fragte ich meinen Vater und deutete auf die Einzelkabine für 2 Groschen. Aber er sagte nur »Komm mit« und zog mich in die kostenlose große Gemeinschaftskabine für Männer. Da stand ich dann mit meinem kleinen nackten Pingelmann zwischen lauter Hängebäuchen, fummelte schnell meine Badehose aus der Tasche und schämte mich tot, weil ich dachte, alle würden mir was abgucken. So war man aufwachsen, voll sparsam, immer aufpassen, immer kalkulieren. Und wenn mein Vater einmal überraschend 300 Ytong-Steine für den Werkenunterricht in meine Schule spendierte, damit wir daraus Fische und Herzen sehen konnten, hier Kinder, bastelt mal schön, lag der Verdacht nahe, dass er nur deshalb so großzügig war, weil er wollte, dass sein Sohnemann von einem 5er auf eine 3 kam. Aber es war nicht nur der Mangel an Geld, der meine Kindheit prägte. Es waren auch die vielen Erzählungen meines Vaters. Wenn er seine trübe Jugend beschrieb, was häufig vorkam, dann hatte man förmlich den Geschmack von durchgeachselten Hemden und Schweißfüßen auf der Zunge. »Jeden Morgen musste ich 15 Kilometer zu Fuß zum Gymnasium laufen, Dieter«, mahnte er. »Ob Hitze, ob Kälte, ich musste ran.« So ging es endlos weiter. Wie alle gegen ihn gewesen seien, wie er sich hätte durchbeißen müssen, und seine Ausführungen endeten stets mit denselben Worten. »Du weißt ja gar nicht, wie gut du's hast, Dieter.« Dann folgte immer, »Wenn du in der Schule nicht Gas gibst, dann kriegst du noch nicht mal einen Job bei der Müllabfuhr und verhungerst in der Gosse.« Ich bekam mächtig Grusel. Ich war ja auch noch ganz klein damals. Dieser Grusel wurde zu meinem ständigen Begleiter. Der Stress und die Existenzangst meiner Eltern war noch meine. Immer an Weihnachten spitzte sich die Situation in unserer Familie dramatisch zu. Dann herrschte emotionaler Ausnahmezustand bei uns in Oldenburg. Mein Vater schloss sich mit seinen Jahresbilanzen in sein Büro im Anbau hinterm Wohnzimmer ein, und wenn er feststellte, dass auch dieses Jahr nichts an Geld übrig geblieben war, kam er wieder zum Vorschein und wollte sich erschießen, wobei er für eine Pistole wahrscheinlich gar kein Geld gehabt hätte und es nur für ein Bahnticket bis zur nächsten Brücke gereicht hätte. »Ich kann euch alle sowieso nicht mehr ernähren. Besser, ich bring mich um«, schimpfte er. Dann erschrak meine Mutter. »Aber Hans, sowas kannst du doch nicht sagen!« und stellte wie jedes Jahr schnell die Gans auf den Tisch. Aber auf mich verfehlten diese Worte natürlich nicht ihre Wirkung. Ich sag mal, wie andere Kinder unterm Baum ihre Geschenke fanden, so stand da für mich mein psychologisches Päckchen mit der Aufschrift »Keine Kohle«. Ich weiß nur, ob jetzt Multimillionär oder nicht, ich werde Zeit meines Lebens von dem Druck vorwärts getrieben werden, dass ich nicht genug auf die hohe Kante geschafft habe. Nach innen kein Frieden, nach außen auch nicht. Mit den anderen Kindern in meiner Straße befand ich mich im Dauerkriegszustand. Denn obwohl es vorne und hinten nicht reichte und meine Mutter manchmal nicht wusste, wovon sie die Rechnung für Kies und Sand zahlen sollte, hatte sich mein Vater, der alte Hasardeur, ein 180 Daimler gegönnt. Der sorgte dafür, dass meine Mutter einen halben Anfall kriegte und nicht mehr mit meinem Vater sprach. Und bei meinen Spielkameraden hatte ich von der Stund an verschissen. Hier brach der allgemeine Neid aus. »Ey, Bohlen, komm her, willst du Dresche?« Auf einen Schlag war ich voll unbeliebt. Ihre liebste Tätigkeit war es, mir auf dem Rückweg von der Schule im Straßengraben aufzulauern. Und immer, wenn sie mich zu fassen kriegten, musste ich mir eine neue Geschichte und Methoden ausdenken, wie ich sie mir vom Hals halten konnte. »Pass mal auf«, lockte ich. »Lass mich nach Hause gehen, ich hole euch eine riesige Tafel Schokolade.« So wurde schon früh meine Kreativität gefördert. Zu Hause angekommen, holte ich natürlich keine Süßigkeiten aus dem Schrank, sondern schickte meine Omi mit dem Besen vor. Ich stand triumphierend und feixend hinter der sicheren Hecke und sah zu, wie sie meinen Peinigern eine Tracht Prügel androhte. Und gleichzeitig war mir Angst und Bange vor dem nächsten Mal, wo sie mich kriegen würden. Der Umzug nach Eversten, ein Vorort von Oldenburg, war es, der mich schließlich rettete. Da war ich 10. Mittlerweile hatte mein Vater so viel Landstraßen betoniert, Gruben ausgebaggert und Kanalisationsrohre verlegt, dass wir uns ein schickes Eigenheim in bevorzugter Wohnlage leisten konnten. Nicht kleckern, sondern unterkellern. Was mein Vater machte, machte er richtig. Da wartete nicht nur irgend so eine Villa auf die Familie Bohlen, da wartete ein riesiger, hingeklotzter, zweigeschossiger Kasten aus gelben Klinkern mit hässlichem Flachdach auf uns. Wobei Kästen mit Flachdach waren damals schwer angesagt. Mein Vater hatte mittlerweile eine Armee von 200 Arbeitern, die er zwischen mehreren Großbaustellen hin und her bewegte. Und ich war mächtig stolz, wenn wir in seinem Mercedes über die Baustellen kurften, er das Fenster runterkurbelte und laut rief, »Haut mal einen Schlag rein, Jungs!« Das gefiel mir mächtig gut. Mein Vater, mein Denkmal. Ich wollte, wenn ich erwachsen war, auch Scheiben runterkurbeln und Anweisungen geben. Auf der Schule fand ich es eine gute Idee, meinen Vater zu imitieren. Brachte mir auch nicht wirklich Freunde. Ich weiß noch, ich nahm immer wieder Anlauf, Klassensprecher zu werden, aber wenn dann am Ende der geheimen Abstimmung die Zettelchen ausgezählt wurden, erschien auf der Tafel hinter meinem Namen stets nur ein einsamer Kreidestrich, sodass ich wusste, hey, der Einzige, der dich gewählt hat, bist du selber. Der Blick auf diesen Strich erschütterte mich. Im Geist sah ich mich als Anführer, als eine Art Bandenchef. Ich kam einfach nicht auf den Trichter, woran es lag, dass die anderen nicht alle auf mich abfuhren. Dann begegnete mir das Schicksal. In Form eines hässlichen, verpickelten Typen, da war Klein Bolenski gerade in der 2. Klasse vom Gymnasium. Dieser Typ war zwar hochgradig unappetitlich, aber was er konnte, war Gitarre spielen. Und auf einmal saßen alle Mädchen, alle Jungs aus meiner Klasse fasziniert um ihn rum, wenn er »I want to hold your hand« von den Beatles spielte. Alle machten U und A und plötzlich war er cool, war angesagt, alle wollten ihn kennen und bei mir fiel der Groschen. Moment, so funktioniert das also mit dem Beliebtsein. Ich lief sofort zu meinem Vater. Tagelang lag ich mir in den Ohren mit dem Satz »Du, Papa, du, ich möchte auch so eine Gitarre«. Aber natürlich sagte mein alter Herr, nee, nix da Gitarre, Hausaufgaben machen. Das konnte mich von meiner Idee nicht abbringen. Ich wollte, dass die anderen auch so um mich rumsaßen, mich bewunderten und fragten, sag Dieter, wie machst du das? Die Lösung war ein Bauer aus Eversten, 500 Meter weiter die Straße hoch. Für 5 Mark am Tag konnte ich hier mit einem Drahtkorb unter dem Bauch hinter einem Trecker in der Ackerfurche rumkriechen und Kartoffeln einsammeln, die der Pflug auf die Erde gewühlt hatte. Mit 70 Mark und 2 Kilo Mutterboden unter den Fingernägeln rannte ich los und kaufte mir bei Merkur neben der Kirche meinen Traum, eine kleine Wandergitarre. Gitarre gut und schön, aber jetzt musste ich auch was spielen können. Ich hatte noch 10 Mark über, von denen leistete ich mir eine Gitarrenstunde. Eine einschneidende Erfahrung. Ich bin Linkshänder, der Gitarrenlehrer zupfte beharrlich mit rechts. Das brachte mich total durcheinander, ich kapierte nur Bahnhof. So war meine erste Stunde gleichzeitig auch meine letzte. An dieser Stelle möchte ich mal was zu dem Thema sagen, was mich schon früh beschäftigte. Sex und Aufklärung. Wenn ich meine Oma löcherte, du Omi, wo komme ich eigentlich her? Dann war ihre Standardausflucht, dich hat der Esel im Galopp verloren. Keine wirklich befriedigende Antwort. Aber ich wusste mir zu helfen. Besuche beim Bauern im Stall vermittelten mir erste grobe Eindrücke. Jetzt wollte ich es genau wissen. Wie funktioniert das eigentlich bei den Menschen? Zum Glück wusste ich, dass die Mädels aus meiner Nachbarschaft genauso neugierig waren wie ich auf die Antwort. Kommt, sagte ich zu meinen Kumpels, ich hab da was organisiert. Alle zusammen schlichen wir hinter die schützenden Erdwalle eines Schießstandes, der sich hinter einer Kneipe befand. Vorne feierten die Erwachsenen, hinten spielten wir Kinder Doktorspiele. So, der Arzt kommt, ihr müsst euch jetzt ausziehen, meinte ich zu den Mädels. Natürlich wurden wir irgendwann von ein paar Erwachsenen dabei erwischt. Ich sag mal, heute wäre das natürlich ganz anders. Da würde man Tiefengespräche führen nach dem Motto, können wir euch helfen? Aber damals hieß es nur, ey ihr Schweine, wartet bis wir euch erwischen, ihr Drecksäue. Ich hatte unglaubliche Angst, dass jemand zu meinen Eltern gehen und mich verpetzen könnte. Ich wusste, mein Vater wäre total ausgeflippt. Die ganze Nacht zitterte ich oben in meinem Zimmer unterm Dach, wartete auf das Klingeln an der Haustür, lauschte auf Gebrüll, auf wütende Schritte, die Treppe hochpolterten. Aber nichts passierte. Und kaum, dass ich feststellte, dass nichts passierte, kam mein Selbstbewusstsein zurück. Eigentlich, fand ich, war das doch ganz normal, dass man als kleiner Junge sehen wollte, wie das beim kleinen Mädchen unten aussieht. Oder nicht? Nächster Schritt, küssen lernen. Bei uns in der Straße wohnte eine, die ist Nele und sah voll gruselig aus. Sie hatte eine Ponyfrisur, die ihr bis über die Nase hing, um zu kaschieren, dass sie mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Aber das war egal, für 2 Mark konnte man sie küssen. Das Geld borgte ich mir bei meiner Mutter aus dem Portemonnaie. Hektisch und verschwitzt lief ich zu Nele, aber die wollte mich nicht küssen, selbst nicht gegen Bares. Und schon gar nicht auf Zunge, wie mir vorschwebte. Ihr Laden brummte wohl, die Nachfrage an diesem Tag war wohl einfach zu groß. Schließlich durfte ich doch ran. Genau 5 Minuten. Und ich weiß noch, sie schmeckte nach Kaugummi. Ich war bereit. 1967 mit 13 trat Lülle in mein Leben. Lülle hieß eigentlich Liesel, wohnte bei mir in der Straße, trug Zöpfe und wurde meine allererste Freundin. Wir schmusten immer bei ihr zu Hause. Im Gegensatz zu mir hatte sie nämlich voll tolerante Eltern. Außerdem war es Lülles hochherrschaftliche Aufgabe, mit mir Hitparade zu spielen. Sie musste die Titel anhören, die ich komponiert hatte. Das Boykottieren des Gitarrenlehrers hatte nämlich tiefgreifende Folgen. Weil ich nicht mehr hinging, konnte ich auch keine Noten lesen. Und weil ich keine Noten lesen konnte, konnte ich auch keine Stücke nachspielen. Also mussten eigene Kompositionen her. Mein liedtechnischer Tagesausstoß lag bei 2 Stücken. Von denen musste Lülle sagen, wie sie sie fand und Platzierungen vergeben. Meine Konkurrenten waren Dear Mrs. Appleby von David Garrick, I'm a Believer von den Monkees, All You Need Is Love von den Beatles und Goodnight My Love von Roy Black. Ein trüber Tag brach ein. Als Lülle 15 wurde, mich verstieß und sich zacke-zacke von einem fremden Musiker namens Detlef schwängern ließ. Ich sah sie nie mehr wieder. Mit Lülles Abschied schickten meine Eltern 10 Stoßgebete zum Himmel. Oder besser gesagt, meine Oma betete, denn meine Eltern waren ja viel zu beschäftigt. Dank der Gitarre lief es mit den anderen Kindern jetzt supi. Nur die Erwachsenen widersetzten sich meinem Charme, allen voran mein Klassenlehrer, Herr Engelmann. Typ, männliches Fräulein Rottenmeier, super streng und verkniffen, mit Glatze und Schmissen auf der Backe. Unser Verhältnis ging endgültig den Bach runter, an dem Tag, als ich für meine Mitschüler mal wieder den Vorturner machen wollte. »Schmeiß doch mal die Türleiste übers Geländer, Dieter! Traust dich nicht!« stichelten meine Mitschüler. Sowas muss man mir nicht 2-mal sagen. Just in dem Moment, wo ich das Ding übers Geländer semmelte, kam meine Biolehrerin die Treppe hoch, die Leiste verfehlte sie um Haaresbreite und klatschte einen 1/2 Meter vorher auf die Stufen. Was ich völlig übersehen hatte, das Ding war gespickt mit 1000 kleinen Teppichnägeln. Beinahe wäre aus ihr ein Fakir geworden. Sie dachte natürlich, dass es sich um einen absichtlichen Anschlag auf ihre Person gehandelt hatte. 5 Minuten später kam der alte Engelmann rein und fragte, »Wer war das?« Ich dachte mir nichts dabei, ich hatte ja auch kein schlechtes Gewissen und hob die Hand. Ich war das. Engelmann kam auf mich zu, holte aus und schlug mir mit voller Wucht links, rechts, bam, 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 an den Kopf. Meine Nase platzte auf, das Ohrläppchen riss ein, ich fiel auf den Boden. Er trat nochmal nach und schrie, »Raus hier, Bohlen! Bohlen, raus, raus, raus!« Ich rannte auf die Toilette, drehte Klopapier zu Popel und stopfte sie mir in beide Nasenlöcher, weil ich blutete wie verrückt. Ich war völlig perplex, ich wusste, ich hatte wieder was ausgefressen. Als ich zu Hause ankam, ging es erst richtig rund. Engelmann hatte keine Mühen gescheut, meinen Vater anzurufen und darüber aufzuklären, was für einen missratenen Sohn er hatte. »Hierher, Freundchen«, sagte mein Vater, den Schuhlöffel schon in der Hand und deutete in Richtung Badezimmer. Mein Vater bat gern zum 4-Augen-Gespräch ins Badezimmer. Aber das alles passierte nicht nur so, nein. Es war eher eine gerechte, monatliche Zuteilung, die ich brauchte, denn ich war ein kompliziertes Kind. Und aus diesem komplizierten Kind sollte ein guter Mensch werden, wenn nicht durch einen Appell an die Rezeptoren im Hirn, dann durch die am Hintern. Meine Mutter sah das ähnlich. Wenn es ihr zu viel wurde, griff sie in ihrer Not für die Klärung pädagogischer Detailfragen auch mal zum Kochlöffel. Da wurde dann nicht mehr viel gelabert von wegen, aber Mama, ich wollte doch nur, zack, zack, hatte ich eins an der Backe. Auf der anderen Seite, wenn es drauf ankam, konnte ich auf meine Eltern zählen. Da waren sie wie Löwen, die ihr Junges verteidigten. Es passierte beim Ringeturnen in der Schule. Ich kriegte einen Schlag auf den Kopf und stürzte auf die Matte. Völlig benommen rappelte ich mich hoch. Blut lief mir aus der Nase und den Ohren. Ich sah alles nur noch milchig und verschwommen. Verwirrt und planlos torkelte ich in Richtung Umkleidekabinen, griff mir meine Klamotten und verließ das Schulgelände, ohne dass mich jemand aufgehalten hätte oder ein Lehrer auf mich aufmerksam geworden wäre. Unsicher und orientierungslos wankte ich durch Oldenburg, die Klamotten verkehrt rum, die Etiketten nach draußen, die Reißverschlüsse offen und kein Passant, der mich angesprochen und sich gewundert hätte. »Hallo Junge, sag mal, was ist denn los mit dir? Können wir dir helfen?« So war das damals ein bisschen die Zeit. Da interessierte es die Leute auf der Straße einfach nicht, ob so ein Typ wie ich Nasenbluten hatte und die Lage nicht peilte. Ich wankte bestimmt 6-7 Kilometer zu Fuß nach Hause, brach dort in den Armen meines Vaters an der Haustür zusammen. Bewusstlos wurde ich ins Oldenburger Kreiskrankenhaus eingeliefert. Hier kam die Diagnose. Schädelbasisbruch mit Haarriss der Schädeldecke. Dazu Sprüche wie, Herr Bohlen, Frau Bohlen, richten Sie sich mal besser drauf ein, das war's wohl mit Ihrem Sohn. Hier verdanke ich meinem Vater mein Leben. Er machte auf dem Absatz Kehrt und schaffte mich in eine Privatklinik. Da war ihm nicht zu teuer. 8 Wochen musste ich im Bett liegen, die ersten Wochen davon bei vollkommener Dunkelheit. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Alles ging drunter und drüber in meinem Gehirn und es klöterte ein bisschen beim Sprechen. Man wies mich darauf hin, dass das vielleicht ein Leben lang bleiben würde. Aber das interessierte mich nicht. Viel besser war, dass alle meine Freunde aus der Schule auf ein Stündchen vorbeischauten. Bei mir am Bett war richtig Partystimmung. Die eigentliche Ursache für den Schlag auf den Kopf, der Grund, warum ich überhaupt im Krankenhaus war, ließ sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Obwohl alle meine Klassenkameraden drumherum gestanden hatten, wollte keiner was gesehen haben. Und ich selbst konnte mich an nichts mehr erinnern.